Nicht zur Strafe, nur zur Übung bitte ich euch, noch einen Petrusbrief aufzuschlagen. Wir werden nur einen Vers lesen, nur dass ihr, von den Aufnahmen, und dass wir einfach wissen, okay, wir sind beim Petrusbrief, wir arbeiten uns da. Wir sind ja im Kapitel 4 im Petrusbrief, in Kapitel 4, Vers 7, und arbeiten uns diesen Abschnitt durch und sind noch einfach bei dem ersten Satz hängen geblieben, bei dem ersten Vers hängen geblieben, und wollen uns diesen gut erarbeiten. Das Thema, das wir da behandeln, ich lese euch Vers 7 in 1. Petrus 4. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Das ist die Aussage, die es in sich hat und auch in einem kurzen Vers doch so viel drin steckt. Also wir befassen uns mit dem Ende aller Dinge. Petrus kommt zum Ende seines Briefes und sagt, Freunde, wir sind am Ende aller Dinge. Und die Frage ist, wie kommt er dazu, zu glauben, dass damals schon das Ende aller Dinge war, dass knapp vor 2000 Jahren er darüber gesprochen hat und sprach von dem Ende aller Dinge. Und diesen Dingen bin ich mit euch nachgegangen, oder ich gehe mit euch diesen Dingen nach. Und eins, was ich euch versucht habe deutlich zu machen, dass wenn die Bibel vom Ende aller Dinge spricht, dann spricht sie von der Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Das heißt, zu der Zeit von Petrus war schon das Ende aller Dinge. Denn mit dem Kommen Jesu, mit seinem Sterben und seiner Auferstehung hat die letzte Zeit begonnen. Hat sozusagen der Tag geschlagen, an dem das Ende der Dinge eingeläutet worden ist. Und ab dem Moment leben wir in der letzten Zeit. Wir leben in der Zeit, das Ende aller Dinge, die Gott in dieser Erde und auf dieser Erde geschaffen hat. Von daher dauert dieses Zeit, das Ende aller Dinge, schon knapp 2000 Jahre, fast noch nicht ganz. Aber wir sind, und ich habe euch versucht, das deutlich zu machen, auch wenn mit persönlichem Eifer und einer inneren Hoffnung, dass wir nach den knapp 2000 Jahren sehr, sehr nah am letzten Tag sind, am Ende aller Dinge, und weit vorangeschritten sind als Petrus und seine Kollegen und die Gemeinde. Wir sind weit, weit, weit vorangeschritten in der Zeit. Von daher, auf der anderen Seite, wenn Johannes schon sagt, es ist die letzte Stunde, dann, wie gesagt, das Leben in den letzten Sekunden in diesem Bild. Das ist das Erste, was ich euch versucht habe, deutlich zu machen, dass wir das einordnen. Und somit müssen wir, reicht uns eigentlich schon, ohne dass wir jetzt den Petrus in Frage stellen und sagen, oh, er hat sich geirrt, die Schrift hat sich geirrt, seit 2000 Jahren ist nichts passiert. Wo ist das Kommen Jesu? Nein, Petrus sprach vom Ende aller Dinge, weil er das Prinzip von den zwei Reichen verstanden hat und von dieser letzten Zeit. Von dieser Zeit sprach eben Daniel und sagte, oder schrieb auf, als der Engel ihm gesagt, Daniel, versiegele das, was ich dir offenbart habe, bis auf die letzte Zeit, bis zu den letzten Tagen, bis zu den letzten aller Dinge. Und ab dann wird sich die Erkenntnis mehren. Und mit dem Kommen Jesu begann die Zeit, in der sich all das, was Daniel offenbart hat, seitdem kam die Erkenntnis, und ab diesem Moment war es möglich, alles zu verstehen, was Daniel gesagt hat. Wir werden zu diesem Abschnitt noch kommen, im Matthäus-Evangelium, in Markus, in Lukas, die sogenannte Endzeitrede Jesu. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, merkt auf, was geschrieben steht bei Daniel. Und er spricht da von der Zerstörung Jerusalems, von der Zerstörung des Tempels und sagt, merkt auf, das heißt, es beginnt sich zu erfüllen, alles, was Daniel da gesagt hatte. Und so mit dem Kommen Jesu, mit dem Beginn, Ende aller Dinge, begannen sich das, was vorher verschlossen war, darf jetzt erkannt werden. Und seitdem leben wir in einer Zeit, in der Erkenntnis zunehmend wächst und zunimmt. So, dann sind wir weitergegangen, und ich habe euch... und ich habe ein Anliegen, euch zu zeigen, darüber nachzudenken, was muss nämlich noch passieren, bevor Jesus wirklich wiederkommt. Müssen noch Dinge passieren. Und dann sind wir in den Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher Brief, und lasen dann, zuerst muss der Abfall kommen, dann muss der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde offenbart werden. Und dann haben wir gedacht, okay, also es muss doch noch was passieren. Und diesen Gedanken sind wir jetzt hinterher, und ich habe euch in die Johannesbriefe hineingenommen. Warum? Weil die Stelle aus 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Sohn des Verderbens, Mensch der Sünde, der Gesetzlose, Zusammenhang oder oft synonym mit dem Antichristen genannt wird. Und man sagt, das ist der Antichrist. Viele glauben Folgendes. Jesus kommt Oder andersrum. Erst muss der Antichrist kommen und dann kommt ein Riesenabfall und dann kommt Jesus und vernichtet ihn. Und das in einem Zeitraum von 7 Jahren, beziehungsweise 3,5 und 3,5. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Und das ist, da ist eine ganz starke Erwartung von dem sogenannten Antichristen, den bösen Menschen, den Verführer, den Verderber. Und, der, und wie gesagt, viele, viele Christen leben so mit der Tageszeitung und mit allen Nachrichten, um endlich den zu erspähen, um endlich rauszufinden, wo taucht er auf. Und sobald eine ähnliche Figur auftaucht, dann kriegt er sehr schnell diesen Stempel an die Stirn, der Antichrist. Und man erwartet alles Mögliche. Und dem entgegenzutreten oder nachzugehen, habe ich versucht mit euch so ein bisschen ein Verständnis von dem sogenannten Antichrist zu erarbeiten. Ich erinnere euch auch da nur ganz kurz, und zwar schlagt mit mir nochmal die ersten Johannesbriefe auf, gerade den ersten Johannesbrief, zweiten Johannesbrief, da waren wir letztes Mal, von da möchte ich jetzt mit euch weitergehen, in diesem Thema nochmal nachspüren und vertiefen. Und zwar geht es um Folgendes, wie Johannes in seinem Brief, Kapitel 2, hat er schon den Antichrist erwähnt. Ich habe gesagt, ich werde nicht wieder alles wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe, nur dass ihr das nochmal im Ohr habt. Er sprach da von dem Antichristen und sagt, ich lese nochmal Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten, daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. So, erinnern wir uns, behalten wir, der Gemeinde wurde gesagt, es kommt ein Antichrist. Das wurde ihr gesagt und sie hat natürlich darauf gewartet. Und dann sagt Johannes, aber wisst ihr was? Es sind schon viele Antichristen gekommen. Und daher wissen wir, wir leben in dieser letzten Zeit. Wir leben in der Endzeit. Warum? Viele Antichristen sind schon gekommen. Und was wir merken, er redet, der Antichrist kommt, aber es sind schon viele da. Und spätestens hier müssen wir merken, es gibt nicht nur einen, es gab viele und die gab es schon sogar schon zu der Zeit des Johannes. Und Johannes versucht zu beschreiben, was sie charakterisiert. Und er sagt, sie waren welche von uns? Sie sind von uns gegangen, sie waren unter uns. Das heißt, darf ich so sagen, wenn man nach einem Antichrist sucht, wo muss man suchen? In der Gemeinde. Das macht die Schrift, das macht Johannes, ich werde es euch gleich noch ein bisschen vertiefen. Und darin ist immer die Warnung, sowohl bei Jesus wie auch bei den Aposteln, wer Jesus Christus leugnet, der ist der Antichrist. Wer Jesus Christus verwirft als im Fleisch gekommen, der ist ein Antichrist. Wer etwas anderes über Jesus lehrt, der ist ein Antichrist. Wer die Brüder davon wegbringt und abzieht hinter sich her, hinter seine Lehre, der ist ein Antichrist. Und das heißt, der Abfall und der Antichrist, diesen in der Gemeinde Jesu zu verorten, weniger in der Politik, noch im Judentum oder sonst irgendwo, es in der Gemeinde zu verorten. Weil er, zumindest bei Johannes, sind wir so fair. Zuerst bei Johannes und Johannes sagt, sie sind von uns gegangen und dann sagt er, warum? Weil sie nie welche von uns waren. Das ist wichtig, um rauszufinden, wer ist der Antichrist? Johannes sagt, es werden Dinge passieren, sie werden gehen, darf ich so sagen, sie werden abfallen und dadurch, dass sie sich von der Gemeinde entfernen, und das ist nicht eine Ortsgemeinde, ich habe schon mal gesagt, das ist nicht von der Liste sich streichen lassen, sondern sie werden sich von der wahren Gemeinde distanzieren, vom Glauben, von der Lehre und dadurch wird man erkennen, wer das ist. Das heißt, der Abfall wird die Antichristen hervorbringen. Nicht nur hervorbringen, er wird sie bloßstellen. Das ist wichtig für unser Verständnis vom 2. Thessalonicher. Denn Paulus hat gesagt, der Tag des Christus kommt noch nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und dann der Sohn des Verderbens oder der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens offenbart worden ist. So, Paulus bringt ebenfalls den Abfall zusammen mit der Offenbarung, Mensch der Sünde. Und er sagt, wir können uns so verstehen, der Abfall wird Mensch der Sünde offenbaren. An dem Abfall wird man das sehen, wer ein Mensch der Sünde ist. Und das ist, was Johannes deutlich macht. Ich lese euch nur Vers 26, habe ich letztes Mal euch nicht vorgelesen. Er schreibt, dies habe ich euch in Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Freunde, das ist so wichtig. Der ganze Kontext und der ganze Zusammenhang in Bezug, wenn wir uns mit den letzten Dingen beschäftigen und mit dem Antichrist. Hier geht es um Verführung. Inwieweit Verführung? Es wird ein falscher Christus gelehrt. Es wird ein falsches Evangelium gelehrt. Es wird ein falscher Glaube gelehrt. Und Johannes sagt, ich hab euch das deswegen geschrieben, damit ihr euch nicht verführen lasst. Denn es sind viele, viele Antichristen in die Welt hinausgegangen. Geht mit mir in 2. Johannes, Vers 7. Und ich sage euch das, was ich jetzt mal nicht gesagt habe, um nicht zu viel auf einmal Öl ins Feuer zu gießen. Schaut mal Vers 7 nochmal. Johannes wiederholt es in seinem zweiten Brief und sagt nochmal, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Ich halte es für wichtig. Viele Verführer, viele, dies ist der Antichrist. So, andersrum, der Antichrist ist nicht einer, der Antichrist sind viele. Ich bin davon überzeugt, weil der Antichrist ein System ist. Und zu verschiedenen Zeiten sind verschiedene Menschen der Gottlosigkeit oder Söhne des Verderbens, die sich dadurch offenbar machen. Wir müssen nicht auf den einen warten, der in der Zukunft irgendwie auftaucht. Das ist nicht die Lehre der Schrift, zumindest nach meinem Verständnis. Und jetzt möchte ich euch vorlesen ab Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Jetzt geht es folgendes. Er sagt, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Das sind Verführer. Wo liegt die Verführung? Und dann kennzeichnet er sich und dann sagt er, das ist der Verführer und der Antichrist. Und was kennzeichnet einen Antichristen? Was macht ihn aus? Er sagt, der geht weiter als Christus. Ich möchte euch das kurz erklären, was es ist. Wer weitergeht und nicht bei Christus bleibt, hat Gott nicht, hat Christus nicht. Im Gegenteil, er ist gegen Christus, er ist gegen Gott. Was bedeutet weiter als Christus gehen? Wer nicht allein bei Christus bleibt, ich breche das einfach runter, wenn ich glaube, dass Jesus genügt, wenn ich glaube, dass allein aus Glaube und nicht aus Werken, Wer sagt, ja, ist gut, allein aus Glauben, ja, aber man muss noch ein paar Werke dazu tun. Er geht weiter. Wenn jemand sagt, ja, so streng können wir das Ganze nehmen, nicht nehmen, so eng, nein, 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 das ist nicht wichtig, der Dinge wegtut. Ob Jesus wirklich im Fleisch da war, ob Jesus wirklich da unter den Menschen lebt oder wirklich auf dem Wasser ging, Mythen, Legenden. Sagen, das müssen wir nicht glauben. Uns reicht einfach, dass wir glauben, Gott liebt uns und rettet uns. Dass Gott wirklich ein blutiges Opfer verlangte, dass er seinen Sohn wirklich getötet hat, das ist undenkbar. Das ist doch ein Glaube und ein Verständnis von zurückgebliebenen Menschen, von irgendwelchen Mythen und Sagen. Wir moderne Menschen glauben doch nicht, dass Gott seinen Sohn für uns bluten lässt. Geht doch nicht. Liberale Theologie. So, spielt keine Rolle, wenn man nicht allein beim Glauben und der Genügsamkeit Jesu in allem, wenn man da weitergeht von dieser Lehre, wisst ihr, dann geschieht das im Geist des Antichristen. Und die Menschen, die das verbreiten und lehren, sagt Johannes, das sind Antichristen. Ist schon ernst, oder? Ich halte es für sehr ernst. Wir sind nur naiv. Weil wir trauen es ja heute niemanden so zu nennen. Es könnte ja Konsequenzen geben. Und wer sind wir, dass wir sowas sagen? Ich lese mit euch weiter, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, nämlich dass Jesus genügt in allem. Wenn jemand weitergeht und einen anderen Christus predigt, ein anderes Evangelium bringt, wenn er das Evangelium in irgendeiner Weise verfälscht, wenn er in irgendeiner Weise Jesus im Fleisch gekommen leugnet, wenn jemand kommt und euch sowas bringt als Lehre, sagt Johannes, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Okay? Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Der fördert das. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe mich erinnert, als ich mal mit Zeugen Jehovas an meinem Tisch saß. Die scheinheilig in mein Haus sich eingeschlichen haben, mit dem Vorwand, sie wollen was von mir lernen. Und ich habe mit ihm ausgemacht, mit dem einen, du kommst zu mir alleine, dann weiß ich, du willst was lernen. Wenn ihr zu zweit kommt, wollt ihr nicht lernen. Dann wollt ihr mich bekehren. Glaubt ihr, ich komme allein? Kam zu zweit. Dann wusste ich schon. Ich dachte, okay, jetzt sind sie schon mal da. Wir fingen an, ich sagte, welche Fragen habt ihr? Und um was ging es natürlich? Gott hat Jesu. Warum glaube ich, dass Jesus Gott ist? Habe ich ihnen versucht zu erklären. Nach jeder Bibelvers, zack, zu dahin, zack, dahin. Und je ich mich versah, versuchten sie mich zu evangelisieren. Ich merkte das und sagte, da ist die Tür. Ich sagte, die Zeit ist mir zu kostbar. Und habe sie zu der Tür hinaus begleitet. Und sagte, wenn ihr wirklich glauben und wissen wollt, dann kommt wieder, vorher nicht. Und dann habe ich in Johannes vorgelesen und gesagt, wer den Sohn hat, nicht hat, hat den Vater nicht. Und ich sage, ihr geht in die Hölle. Und so habe ich sie aus der Tür hinaus begleitet. Und wisst ihr was? Ich gebe ihnen nicht die Hand. Ich mache es nicht. Weil hier, sie gehen weiter als der Christus und sie leugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Sie leugnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Oder leugnen sie das nicht? Sie leugnen das. Er ist ein Engel. Es war einer der höchsten, aber er ist ein Engel. Und es gibt, wie viele gibt es falsche Propheten? Wie viele gibt es falsche Lehrer, die auf irgendeine Weise uns an Jesus predigen? Und wir denken, nur weil sie Jesus erwähnen, ist es gar nicht schlecht. Und sagen, und wir so naiv sind, meinen sie, wir können sie bekehren. Und ereifern uns und nehmen so viel Zeit und Energie. Und Menschen, die es wirklich hören, für die haben wir keine Zeit. Menschen, die wirklich hören wollen, die danach dursten und hungern, für die bringen wir nicht die Energie und die Zeit auf. Aber mit den Menschen, die dann diskutieren und debattieren wollen, da keine Ahnung, was in uns da für ein Eifer reizt. Johannes sagt, seid vorsichtig. Viele Verführer sind in der Welt. Der Geist des Antichristen wirkt schon seit den Tagen Johannes. Und jetzt Folgendes. Wir brauchen nicht auf irgendeinen Menschen gucken, der einen Stirn 666 auf der Stirn hat. Wir brauchen keinen Hörner suchen. Wir brauchen keinen Politiker. Wir müssen nach diesen Dingen nicht Ausschau halten. Wir müssen beim Evangelium bleiben, bei Christus. Und wenn wir merken, dass jemand uns, unseren lieben Herrn Jesus Christus, in irgendeiner Weise madig macht, dann müssen wir wachsam werden. Wenn irgendeiner Weise das Erlösungswerk Jesu Christi, die Genügsamkeit abgeschnitten wird, müssen wir wachsam werden. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter und zeige euch was. Wir müssen hinter dem Antichristen ein Prinzip verstehen, das Evangelium des Christus umzukehren. Und von dieser Gefahr wusste Paulus von Anfang an. Geht mit mir in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Ich habe ein Anliegen und ich weiß nicht, ob ich das richtig kommunizieren kann. In der ganzen Endzeitgeschichte, ich weiß um die Diskussion und ich weiß auch über Aussagen, die ich mache, werden sich der eine oder andere aufregen und sagen, wie kann er das nur so sagen? Das ist okay, ist okay. Und man kann sich, und ich versuche mich auch nicht in Detailfragen zu versteifen, das ist auch nicht mein Anliegen. Wenn wir uns mit der Endzeit beschäftigen und mit den letzten Dingen, dann dürfen wir jetzt nicht sagen, okay, jetzt machen wir Pause vom Evangelium und beschäftigen uns mit einem tollen Thema, das unser Hobby ist, indem wir so ein bisschen in die Zukunft schauen und die Zukunft deuten. Wir dürfen die Endzeit niemals losgelöst vom Evangelium betrachten, niemals losgelöst von unserem Herrn Jesus Christus. In die ganzen Endzeitfragen, in die ganzen systematischen Abhandlungen, ob Arminianismus, Dispensationalismus, spielt keine Rolle. Die Frage ist nicht, wer hat Recht oder nicht Recht. Die Frage ist, wie wird Christus dargestellt? In welchem Zusammenhang wird das Evangelium da verkündigt? Passt das in die Genügsamkeit der Erlösung allein aus Glauben, nicht aus Werken? Ja oder nein? Und wenn ein System, das mir in die Endzeit lehrt, sagt, ja, Jesus ist genügt, du musst an Jesus glauben, aber wenn du nicht deine Füße wäschst und den Sabbat nicht heilst, wirst du nicht gerettet. Dann hat sich das für mich erledigt. Das ist für mich schon nicht allein aus Glauben und nicht allein aus Gnade, sondern kommt schon ein kleines Werk dazu. Und wenn ich mir sage, ja, du kannst so gerettet werden, aber für andere, die müssen dann ein Opfer darbringen. Sie müssen Lämmer wieder schlachten und die müssen wieder ein Haus bauen. Dann hat sich das für mich erledigt, weil die Genügsamkeit Jesu Christi schon wieder nicht mehr reicht. Als ob das Werk Jesu Christi und sein Opfer ein für alle Mal nicht mehr reicht, dann verwerfe ich das und sage, lasst euch nicht verführen. Wir müssen vom Evangelium her diese Dinge betrachten. Ich behaupte nicht, dass ich alles bedacht habe. Ich will da nicht hochmütig sein. Aber was ich bedenken will, ist mein an Jesus Christus immer ins Zentrum zu stellen und von daher nachzudenken. Paulus hat große Sorgen, dass wenn er geht, dass genau das passiert. Schaut mal, Apostelgeschichte 20. Er holt die Ältesten von Ephesus zu sich. Und er weiß, er geht jetzt nach Jerusalem, er wird gefangen nehmen, er kommt ins Gefängnis und das wird ihn zum Tod führen. Er weiß, er wird die Gemeinde Ephesus und Kleinasien nicht mehr besuchen können. Das heißt, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass er leibhaftig bei ihnen war. Und er hat Sorgen, wisst ihr was? Weil er weiß, was danach kommen wird. Er holt sie, die Ältesten zu sich und ich lese ab Vers 24. Nein. Ab Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und das Reich Gottes gepredigt habe, interessant, gell? Das Reich Gottes gepredigt. Nicht, dass das Reich irgendwo mal kommt. Das Reich Gottes gepredigt. Dann sagt er, mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Habt Acht jetzt. Er sagt, ich habe meinen Teil getan. Ich habe euch alles gepredigt. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich habe den ganzen Ratschluss gepredigt. Das ist nicht schlecht, das behaupten zu können. Gell? Zu sagen, okay, ich gehe und niemand kann mir vorwerfen, ich habe mir irgendwas nicht euch gelehrt. Ich habe euch alles gesagt. Und dann Vers 28, jetzt sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Warum? In welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich selbst erworben hat durch das Blut seines einzigen seines eigenen Sohnes. So, bitte, passt auf euch auf und auf die Gemeinde passt auf. Gott hat sie sich teuer erkauft. Bitte, passt jetzt auf. Warum? Schaut mal Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht verschonen werden. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden und die Jünger abziehen hinter sich her. Paulus weiß es. Warum? Der Geist bezeugt es ihm. Er weiß, dass nach seinem Abschied, ob der Abschied jetzt von Ephesus oder sein Sterben, mal dahingestellt, das ist jetzt nicht das Entscheidende, aber er weiß, dass wenn er seinen Dienst getan hat, es nicht lange dauern wird und aus eigener Mitte Männer aufstehen werden und verkehrte Dinge lehren werden. Sie werden etwas predigen als Evangelium, was kein Evangelium ist. Und er sagt, und es werden Männer hineinkommen, das sind Wölfe. Sie werden aber aussehen wie Schafe. Sie werden so tun, als ob sie gläubig sind, als ob sie die Schafe Jesu sind, aber sind eigentlich reißende Wölfe. Und sie werden verkehrte Dinge reden und die werden viele hinter sich herführen. Wisst ihr, was eine andere Umschreibung ist? Es geschieht ein Abfall. Ich weiß, wenn mein Dienst vorbei ist, beginnt ein Abfall. Ich weiß das. Der Geist hat ihm Zeugnis gegeben. Und wie wird der Abfall passieren? Männer kommen rein und Männer stehen auf. Und diese beiden, sowohl die hineinkommen oder die aufstehen, werden sich als unecht erweisen. Werden sich nicht als wahre Kinder Gottes erweisen. Denn sie werden verkehrte Dinge lehren. Paulus weiß das. So, und er weiß, es kommt, es wird in einem Maße kommen, sehr stark, sehr groß. Und er erlebte schon während seinem Dienst, dass das begann, dass diese Wirksamkeit schon gegenwärtig war. Galaterbrief, ganz kurz nur, Galaterbrief. Galater 1, einen der kritischsten, einen der schärfsten Briefe, den Paulus je geschrieben hat, das war einer der ersten Briefe, den er geschrieben hat, schreibt dann die Galater, schaut mal ab Vers 6, was er schreibt. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das ist das. Freunde, wir müssen das klar festhalten. Die Gefahr ist, dass ein anderes Evangelium gelehrt wird. Es wird nicht etwas Neues gegeben, sondern ein anderes. Das heißt, es wird etwas als Evangelium dargestellt, das gar nicht ist. Es wird etwas als Christus dargestellt, was es nicht ist. Und das ist die große Sorge und darum der ganze Galaterbrief. Das gleiche im 2. Korintherbrief. Geht mal ein paar Blätter zurück. 2. Korinther, Kapitel 11. Auch ein sehr schwerer Brief, den Paulus schreiben muss an die Gemeinde in Korinth. Und wisst ihr warum? Falsche Propheten, falsche Apostel haben sich in die Gemeinde eingeschlichen. Genau das. Er war weg. Was passierte? Sofort falsche Apostel. Wölfe kamen in die Gemeinde hinein. Sie haben sich als die Apostel Jesu ausgegeben, haben ihre Autorität beansprucht. Und was haben sie getan? Schaut mal ab Vers 14. Nein, Entschuldigung. Das ist nicht das Kapitel. Das sah so ähnlich aus. Ich lese ab Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Das ist ein Anliegen, eine reine Braut Jesus zuzuführen. Das ist sein Job, für die Hochzeit des Lammes vorzubereiten. Und jetzt sagt er, aber ich habe große Sorgen, wisst ihr was? Denn diese Braut wird verführt, so wie die Eva verführt worden ist. Ich fürchte aber, Vers 3, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Diese Einfalt, diese Einfachheit, allein aus Glauben in Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, dass das abgewandt wird, das ist ganz listig. So wie die Eva verführt, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das wirklich Gottes Wort? Und Gott hat das nicht so gemeint. Ist nicht, Gott gibt nicht, sondern ganz raffiniert, ganz listig. Und so spricht er auch hier und sagt, so macht die Schlange, so wie da, so bei euch auch. Und jetzt schaut mal wie. Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es recht und gut. Sagt es, ihr merkt es nicht einmal, wenn jemand euch einen anderen Christus predigt. Solange jemand Jesus sagt, seid ihr zufrieden. Solange jemand sagt, Evangelium, seid ihr zufrieden. Aber ihr prüft nicht einmal, dass hier der Satan euch ständig verführt. Und wie macht er das? Vers 13. Denn solche sehen falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Apostel annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Ist es daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Er sagt, so wie der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet, so verkleiden sich seine Diener als Diener der Gerechtigkeit. Welcher Gerechtigkeit? Der Gerechtigkeit Gottes. Und sie dringen ein und predigen auch eine Gerechtigkeit. Und das ist eine Werkegerechtigkeit zum Beispiel. Und das sieht so fromm aus, so gläubig, so gottgefällig, so hingebungsvoll, so aufopfernd, so ein Dienst. Hat nichts mit der wahren Gerechtigkeit allein aus Glauben zu tun. Ist nur zur reinen Befriedigung des Fleisches, dass man sich für geistlich und fromm sich hält. Eine große Verführung hat schon zu der Zeit Paulus angefangen. Warum? In 2. Thessalonicher, wir werden das nochmal durchgehen, Paulus sagt, denn dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon jetzt wirksam, nur offenbart ist es noch nicht. Das heißt, es ist schon da, nur es ist noch nicht klar zu sehen, es ist noch nicht klar benannt und man kann nicht sagen, da ist es, aber es ist schon überall wirksam. Und Paulus erlebt schon während seinem Leben die Wirksamkeit, aber er sagt, es ist noch nicht offenbart. Warum? Weil es sich in die Gemeinde oder in den Tempel Gottes setzen muss. Wir werden das uns anschauen. Aber da beginnt diese Wirksamkeit. Mir ist diesen Punkt wichtig. Wie viele Stellen mache ich noch? Ich könnte mit euch durchs Neue Testament gehen. Timotheusbrief anschauen, Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Judasbrief. Und wir werden immer das feststellen, dass die Apostel und die Schreiber des Neuen Testaments große Sorgen hatten. Judas sagt, oh, ich hätte so gern von unserem Glauben in Jesus Christus gesprochen und euch geschrieben. Ich kann es nicht. Ich muss euch warnen vor diesen falschen Brüdern, vor den falschen Irrlehrern. Und er kennzeichnet sie. Was macht sie aus? Vielleicht mache ich euch ein Beispiel. Geht mal mit mir vielleicht in 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief. So. Der erste Brief, den Paulus an den Timotheus schreibt, Kapitel 4, Vers 1. Ich gebe euch jetzt eine Bibelstelle nach der anderen und ich hoffe, dass ihr fähig genug seid, ein Puzzle zu machen. Das heißt, dass der Rahmen ist das Ende aller Dinge. Da bewegen wir uns. Und wir lesen Bibelstellen, wir lesen Aussagen, wir lesen Beschreibungen und wir setzen diese Dinge zusammen. Und am Schluss können wir ein bisschen zurückdenken und sagen, ah, okay, das ist das Ende aller Dinge. Das ist Endzeit. Und dann bekommen wir ein Bild. Und ich hoffe, dass ihr mit den Puzzleteilen, die ich euch zeige, ich versuche sie natürlich zusammenzusetzen. Ihr könnt natürlich prüfen, ob das gelingt oder nicht. Ob ich da reinkloppe, die Puzzleteile, wo sie nicht hineingehören, oder ob sie wirklich ineinander passen. Aber guckt mal, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. So, Paulus spricht in Timotheus nämlich vom Abfall. Er sagt, es kommt eine Zeit, das ist das gleiche Thema, was er im 2. Thessalonicher anspricht, sagt, es kommt eine Zeit, der Geist sagt ausdrücklich, es wird einen Abfall geben. Und schaut mal, wie er diesen Abfall hier beschreibt. Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Wichtig. Das heißt, der Abfall findet dadurch statt, dass betrügerische Geister, das sind Dämonen und Handlanger des Satans und des Teufels. Was machen sie? Lehren verbreiten. Darf ich das sagen? Eine bestimmte Auslegung der Endzeit hat den Blick der Christen auf Katastrophen, auf Spektakel, auf was weiß ich gelenkt, wo wir immer noch abwarten, dass da irgendwie die Erde aufgeht und Dämonen aus der Erde rauskommen mit Stacheln und keine Ahnung, düstere, apokalyptische Bilder. Ja, die Geister kommen und der Abgrund wird aufgetan. Aber sie kommen nicht so, wie wir meinen, dass sie kommen. Sie kommen verkleidet, dass wir sie gar nicht erkennen. Sie kommen im Namen Jesu, sie kommen im Namen des Evangeliums, sie kommen mit einer Lehre, sie kommen mit einer Predigt, sie kommen mit einem Buch, sie kommen mit einer Theologie. Und Paulus sagt, betrügerische Geister, die Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern. Versteht ihr? Der ganze Zusammenhang ist, es wird etwas geredet, es wird etwas gelehrt und das sind Lügen. Und jetzt schaut mal, welche Lügen das sind. Paulus nennt hier ein paar. Die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Okay? Habt ihr ein Puzzleteil gekriegt? Heiraten dürft ihr nicht. Darf nicht essen, das nicht trinken. Okay? Das sieht alles sehr fromm aus, oder? Das ist sehr, für Gott ein Opfer bringen, Enthaltsamkeit. Für Gott ein Opfer bringen, das nicht essen, das nicht trinken. Das hat alles einen Anschein von Gottes Gerechtigkeit und Gottesdienst und Verzicht. Lehren von Dämonen. Natürlich, wenn jemand kommt und sagt, du sollst nicht heiraten, geb dich Gott hin und diene ihm allein. Wer wird sagen, oh du schlimmer Finger. Wer wird sagen, trink nicht das, ess nicht das. Wer wird sagen, Mensch, das ist ein Schlimmer, ne? Das ist doch Zucht, gell? Der hat sich Disziplin. Das werden sie lehren. Und das ist nicht das Problem, dass sie das lehren. Heiraten, nicht heiraten, essen, nicht trinken. Das Problem ist, das sind Lehren von Dämonen. Und sie kommen so hinein in die Gemeinde, man sagt, guck mal, solche Frommen, solche Konsequenzen. Und dann beginnen sie raffiniert ein falsches Evangelium zu lehren. Und dann bringen sie hinein einen anderen Christus. Und die Leute nehmen sie gerne auf, weil sie sagen, da sind Männer Gottes. Wie enthaltsam sie doch leben. Wie nennt man das? Zölibat. 2. Timotheusbrief. Gibt Paulus noch ein anderes Kennzeichen. Jetzt möchte ich euch auf etwas hinweisen. Als Paulus diesen Brief schreibt, an den 2. Timotheusbrief, das ist in gewisser Weise sein Erbe oder seine Staffelübergabe. Das ist sein Testament für Timotheus. Er weiß, er wird jetzt als Trankopfer ausgeschüttet, er wird bald sterben. Und er gibt ihm nochmal so richtig Anweisungen und sagt, Timotheus, du übernimmst den Staffelstab und gehst jetzt weiter. Und das ist in gewisser Weise der 2. Timotheusbrief. Und das heißt, Paulus ist am Ende seines Lebens. Und was hat er gesagt? Ich weiß, nach meinem Abscheiden werden falsche Wölfe in die Gemeinde kommen. Jetzt schaut mal am Ende vom Leben des Paulus. Wisst ihr, was denn passiert ist? Lest mit mir Kapitel 1, Vers 15. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Abgewandt? Alle in Asien. Wisst ihr, wer die sind? Alle in Asien? Darf ich euch ein paar nennen? Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Laodicea. Das sind Kleinasien. Die 7 Gemeinden, die wir in der Offenbarung haben. In der Offenbarung lesen wir diesen Abfall. Wir lesen, wie das allmählich von Ephesus dann fortging und wie die Gemeinde sich letztendlich von dem wahren Glauben, von der Liebe zu Jesus Christus. Was ist das Erste, was Jesus der Ephesus-Gemeinde sagt? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wer ist die erste Liebe? So unser Eifer und unsere Begeisterung. Jesus. Die Liebe zum Evangelium, die Liebe zur Rettung in Jesus Christus. Die erste Liebe ist die Liebe, die Gott uns erwiesen hat in Christus Jesus. Gott hat uns zuerst geliebt, das ist die erste Liebe. Und sie haben diese Liebe, das heißt, die haben die Rettung in Christus Jesus verlassen, können wir so sagen. Und dann wird in den nächsten Sendschreiben uns gezeigt, wie das passiert ist. Wie konnte das passieren? Was für geistliche Entwicklungen, was für Lehren und Verführungen sind in die Gemeinde eingedrungen, dass die Gemeinde in den Zustand kam. Zur Zeit des Apostel Paulus, alle, die in Asien haben mich verlassen. Der Mann hat die Gemeinden gegründet oder aus seinem Dienst ist die Gründung der Gemeinde entstanden. Könnt ihr euch vorstellen? Apostel Paulus. Ja, ist nicht Christus, ich weiß, aber ist Apostel Paulus. Und wisst ihr warum? Lest den Galaterbrief. Lest Korintherbrief, lest Epheserbrief und ihr werdet merken, für was hat er denn so gekämpft? Allein aus Glauben, nicht aus Werken. Und dann saß er im Gefängnis und ich sagte, wenn Gott mit Paulus ist, würde er ihn im Gefängnis drin lassen, würde den Mann ins Gefängnis schicken, mit dem stimmt etwas nicht. Gottes Segen ist nicht auf ihm. Und dann sagten sie, so, wir sagen euch, was die wahre Rechtfertigung ist. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Die Kirchengeschichte ist ein Zeugnis davon, anfangen von diesen Zeilen bis heute, wie diese falschen Wölfe in die Gemeinde eindringen, wie falsche Brüder aus der Gemeinde aufstehen und ständig ein falsches Evangelium lehren. Von Anfang an. Eine Welle geht vorbei, kommt schon die nächste. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von der Welle NPP gehört? Wenn ich das abkürze, wahrscheinlich wenigen, aber nicht die neue Paulus-Perspektive. Habt ihr was davon gehört? Wenn ihr sagt, Willi, erzähl uns nichts, was wir nie gehört haben, ich muss es euch erzählen, weil es beginnt immer auf den Lehrstühlen und auf den Unis und es geht von den Unis an die Seminare, von Seminaren in die Bibelschulen, von den Bibelschulen in die Gemeinden und dann an die Pastoren und dann trifft es die Gemeinde und dann ist die Gemeinde leer. Ob das jetzt mit der liberalen Theologie so war, und diese neue Paulus-Perspektive ist folgende, es ist gar nicht so, es ist erschreckend, aber wie viele evangelikale Gemeinden das erreicht, erschreckend. Und die Perspektive ist folgendes, wir haben Paulus falsch verstanden. Paulus hat nie gesagt, das Gesetz ist dazu da, dass wir von der Sünde überführt werden und so verdammt werden und allein aus Glauben gerechtfertigt werden. Ich fasse es mal kurz zusammen. Das war nie Paulus' Theologie. das Gesetz für die Juden ist nicht so schlecht, wie wir denken, dass es ist. Die Juden haben nicht nach dem Gesetz gelebt, um die Rettung zu bekommen. Sie haben die Rettung durch den Bund, das Gesetz gehabt und haben aus Glauben das Gesetz gehalten. Das hat Paulus gelehrt. Luther hat es falsch verstanden. Ehrlich, das ist überhaupt, Luther hat es falsch verstanden. Und seit Luther 500 Jahren haben wir ein falsches Verständnis von einer Rechtfertigungslehre. Das ist die neue Paulus-Perspektive. Falls ihr das hört, liest, NPP oder hört, merkt auf. Lasst euch nicht verführen. Und das kommt sehr, sehr gelehrt. Und an unsere Bibelschulen, theologische Ausbildungsstätten, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren saß ich da und hörte das von einem Dozent und ich habe gedacht, was redet er? Und wenn wir gesagt haben, ja, aber Paulus sagt doch, die Sünde überführt, sagt er, nö, 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 nö. Und dachte ich, warum sagt er nö, nö, nö? Die neue Paulus-Perspektive sagt, wir haben 500 Jahre mit Luther und Calvin und den Reformatoren die Rechtfertigung bei Paulus falsch verstanden. Paulus hat das gar nicht so gemeint. Kommt so hochtrabend daher, dass viele Evangelikale auf diesen Sprung aufspringen. Wir können ja noch nicht sagen, das Gesetz ist schlecht, gell? Man versteht überhaupt nicht, was das Gesetz bedeutet. Kommt hinein. Wisst ihr was? Das ist der Antichrist. Genau das ist es. Viele falsche Wölfe stehen auf und man sitzt drin und nur weil sie auch von Paulus und Rechtfertigung reden und das ist so gewieft, das ist so gewieft. Da muss man genau hinschauen, da muss man ganz genau hinschauen, sonst merkt man es nicht mal. Und darum schreibt Paulus an die Gemeinden und den Ältesten, passt auf euch auf und passt auf die Gemeinde auf. Guckt genau hin, lest das, prüft das, schützt die Herde. Schützt die Herde. Jesus hat sie teuer gekauft. Lasst sie nicht davon abbringen. Ganz große Sorge. Und so ist traurig, am Ende des Timotheus-Dienst von Paulus steht Paulus allein. Sie verwerfen ihn und verwerfen somit die Lehre der Rechtfertigung von Christus. Wir sind Ende der 60er Jahre sozusagen, oder? Kurz vor der Zerstörung des Tempels vom Gericht. 2. Timotheus, habt ihr, oder? Lest mal mit mir Kapitel 3, Vers 1. Ich lese euch Kennzeichen des antichristlichen Geistes und seines Wirkens. Ich hoffe, ihr merkt, da ist nichts Spektakuläres, Apokalyptisches. Es ist etwas, was schon da war und heute genauso da ist. Und darum leben wir am Ende der Tage. Ich lese euch Kapitel 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, bei mir ist es ein stehender Begriff, das heißt, ich weiß, von was redet er. Paulus spricht immer und sagt, Timotheus, du musst wissen, nach meinem Abscheiden kommt eine Zeit, da kommt ein Abfall. Und dann beschreibt er in verschiedenen Weisen, was diesen Abfall ausmacht. Und dieser Abfall ist in der Gemeinde Jesu. In der Kirche, wenn ich dazu sage. Jetzt lesen wir mit mir weiter. Vers 2. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumdner, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen lieben als Gott. Erzähle ich euch was Neues. Guckt unsere Gesellschaft an. Also muss ich aber nicht unsere Gesellschaft brennen machen. Wisst ihr, Paulus sagt, ich weiß, wenn ich gehe, dann passiert genau das. Das ist die Entwicklung. Aber wo leben wir? Muss ich ein Endzeitprophet sein, um zu sagen, mach die Augen auf, guck mal, in was für eine Gesellschaft wir leben. Was sind das für Kriterien? Man freut sich, dass ein Mensch Nächstenliebe übt. Man freut sich, wenn ein Mensch mal enthaltsam ist. Man denkt, wow, und nicht mal gläubig. Aber wisst ihr, was das Erschreckende ist? Schaut mal mit mir Vers 5. Von wem redet er da? Nicht von der Gesellschaft. Er redet von, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von wem redet er? Die sagen, sie sind Christen. Die sagen, sie sind Gläubige. Die haben eine Form von Gläubigen, eine Rechtgläubigkeit. Aber die Kraft verleugnen. Darf ich das so formulieren? Die nennen sich Christen. Aber in ihrem Leben ist nichts von der Kraft des Evangeliums sichtbar. Nichts davon. Keine Liebe, keine Enthaltsamkeit, keine Freude, kein Elternschätzen. die Frucht des Geistes ist in ihrem Leben nicht sichtbar, aber sie nennen sich Christen. Und Paulus sagt, sie sehen so aus, als ob sie gottselig sind. Sind sie definitiv nicht. Denn in ihrem Leben fehlt jegliches Kennzeichen der wahren Kinder Gottes. Und dann sagt er weiter. Und von diesen wende dich weg. Nach Johannes nicht Hand geben. Und von diesen wende dich weg. Warum? Denn von diesen sind die, die sich in Häuser einschleichen. Also sie schleichen sich da hinein, um lose Frauen zu verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist erschreckend. Darf ich so sagen? Ein Gottesdienstbesuch nach dem anderen, eine Predigt nach dem anderen, wie viele Bibelstunden gehört, wie viele Bücher gelesen, keine Veränderung. Lernen, lernen, lernen. Nie und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was beschreibt Paulus hier? Vers 8 lese ich noch zu Ende. Auf diese Weise, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewährt. Wir reden hier von Gläubigen, sogenannten Gläubigen. Wir reden von Menschen, die sagen, sie sind Christen. Wir reden hier von dem Abfall, der im 2. Thessalonicher beschrieben wird. Da muss nicht ein Herr Bösewicht auftauchen und so uns verführen, dass wir alle hinterherlaufen und die Zahl an die Stirn nehmen. So läuft es nicht. So läuft es definitiv nicht. So läuft es. Es ist raffiniert, wie er die Menschen dazu bringt, das zu tun, was eine Zahl 666 gerechtfertigt. Nämlich verdorben in ihrem Denken und verdorben in ihrem Handeln. Das ist der Abfall. Und Paulus warnt davor. Und immer wieder, lasst euch nicht verführen. Wie gesagt, ich spare euch an diesen Stellen, die weiteren Stellen aus dem Judasbrief, aus dem 2. Petrusbrief, all diese Dinge. Und bitte euch mit mir, um die Vorarbeit für die nächste Bibelstunde zu leisten, wieder das Thessalonicher aufzuschlagen. 2. Thessalonicher. Mit diesen Informationen, ich fasse kurz zusammen, wenn wir vom Antichristen reden, reden wir nicht von einem. Und selbst wenn die Bibel sagt, ihr wisst, es wird einer kommen, dann heißt es noch nicht, dass vorher keine da waren. Und Johannes sagt, es sind viele da. Was haben wir verstanden und gelernt? Sie kommen nicht von irgendwo, sie kommen in die Gemeinde und von der Gemeinde. Und sie verführen die Gemeinde. Und hier geht es in Verführung um das Evangelium des Christus, der Rechtfertigung allein aus Glauben und nicht aus Werken, im Gesetz. So das, in diesem Zusammenhang müssen wir denken. Das, was ich sage, wir müssen vom Evangelium her denken und nicht von irgendwelchen Endzeitmodellen und sagen, passt es oder passt es nicht. Also 2. Thessalonicher, jetzt steigen wir wieder da hinein, wo wir schon vor ein paar Stunden waren. Und ich werde mit euch das durchgehen und wiederum ein paar Ausflüge machen müssen, um ein tieferes Verständnis davon uns zu geben. Also, ich lese. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und seiner Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht so schnell in einem Sinn erschüttert, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch einen Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Was ist die Warnung? Lasst euch nicht verführen. Immer wieder. Lasst euch nicht verführen durch irgendwelche betrügerische Geister, die die Lehren von Dämonen bringen und sagen, Jesus Christus, das war's schon, die Wiederkunft ist schon passiert, ihr habt's verpasst. Nur kein klares Verständnis. Ich habe es euch an dieser Stelle wiederhole ich es. Der Grund, warum wir so ein Durcheinander in der Endzeitlehre haben, verdanken wir dem Durcheinanderbringen, dem Teufel selbst. Er sorgt dafür, dass die Gemeinde keine Klarheit darüber hat. Warum? So viel Verführung und so viel Verwirrung, damit die Gemeinde keine klare Hoffnung, Perspektive hat. Damit die Gemeinde irgendwann sagt, ja, wer hat schon recht? Und warum soll der Willi recht haben? Dieser junge Kerle da. Warum der nicht? Warum der nicht? Sind doch alle Brüder. Wir können nicht wissen. Also lassen wir das beiseite. Das ist eine raffinierte Taktik. Bringt durcheinander und lässt unsere Aufmerksamkeit, unsere Wachsamkeit dadurch erschlafen. Gefährlich, absolut gefährlich. Jetzt, und er warnt und sagt, Freunde, es ist nicht so unklar, wie ihr meint, es ist sehr klar eigentlich. Und dann sagt er, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Auf keine Weise, irgendeine. Passt auf keine Weise verführen lassen. Und dann sagt er, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Lass mich das schon mal machen, damit wir vorwärts kommen. Darf ich das kurz, auch wenn wir vielleicht noch 5 Minuten überziehen, aber an dieser Stelle, lass uns da mal hineinschauen. Dieser Tag kommt nicht, das heißt, dass zuerst was? Der Abfall kommen muss. Ich möchte euch zeigen und sagen, dass dieser Abfall kam und er nicht kommen muss. Und wenn er schon kam, dann kann der Herr hier so ziemlich bald kommen. Darf ich so sagen, wenn der Abfall schon zur Zeit des Apostel Paulus begann, spätestens bei dem 2. Timotheusbrief, wenn Paulus sagt, nach meinem Abscheiden geht's los, dann wie nah sind wir da? Geht mit mir nur, ich weiß nicht, unser Manko der freien Gemeinden ist, dass wir geschichtsarm sind. Wir kennen die Geschichte nicht so. Wir kennen so ein paar Eckdaten, wissen vor 500 Jahren Reformation. Sind wir schon mal glücklich, das wissen wir. Lloyd-Jones, ein begnadeter Prediger und guter Theologe, sagt, dass das Manko der Gemeinden ist ein Mangel an systematischer Theologie und an Kirchengeschichte. Er sagt, würden wir da fit sein, würden wir manche Fehlern und manchen Verführungen und diesen nicht aufsetzen, weil wir einfach die Geschichte kennen würden. Und uns fehlt teilweise 1000 Jahre der Kirchengeschichte, 1500 Jahre der Kirchengeschichte. Aber ich skizziere euch nur ganz kurz. Paulus stirbt und die Gemeinde befindet sich im Abfall. Der letzte Apostel, als er den Brief schreibt, seinen letzten Brief, wer war das? Johannes, auf Patmos festgesetzt. Wie ist der Zustand der Gemeinde? Katastrophal. Lies doch mal die Sendschreiben. Wann begann der Abfall? Und dann starben die Apostel. Und es dauert nicht lange. Es dauert nicht lange. Und wisst ihr, was passiert mit dem Christen? Da kommt ein Kaiser auf die Idee und sagt, durch einen Traum, wenn die Christen als Staatsreligion zu ernennen. Weil damit wird er siegen und kämpfen. Und auf einmal wird die Christenheit die Religion des Reiches der Römer. Und es dauert nicht lang. Und um was geht es da? Macht und Kämpfe und Politik. Und wo ist der Glaube? Und wie viele Zeiten der dunkelsten Geschichte, bis Gott wieder durch einen Knecht wie Martin Luther wieder das Licht des Evangeliums auf. Darf ich euch sagen, habt ihr ein Gespür, wie dunkel die Zeit des Mittelalters oder der Kirchengeschichte vorher war? Ein bisschen Gespür für die Geschichte? Wie viel haben wir vom Glauben, vom Evangelium, von Mission, wie viel haben wir da? Viel? Wie viele Millionen Menschen? Wenn das kein Abfall ist, dann weiß ich auch nicht. Es dauerte nicht lang nach dem Tod der Apostel und die Gemeinde Jesu hat sich verkauft. Und dann am Ende, das war ein Prozess, glaubt ihr, da ging es um Glauben? Glaubt ihr, da ging es um Rechtfertigung? Um was ging es da? Macht, Geld, Einfluss. Wo war das Evangelium? Wo war allein Rechtfertigung aus Glauben? Da hat man eine Theologie gestrickt, ja, wenn du zahlst, dann kriegst du die Rechtfertigung aus Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Und wir warten auf einen großen Abfall und haben einen riesen Abfall erlebt. Aber wir haben ihn nicht erlebt, weil wir die Geschichte nicht kennen. Paulus sagt, der Abfall, was wird er hervorbringen? Darf ich so sagen? Das Bild ist folgendes. Ein Kind klettert auf den Baum. Es fällt vom Baum, fällt auf den Kopf und was wächst? Eine Beule. Der Fall bringt die Beule. Darf ich sagen, ein Horn. Ein kleines Horn. der lästerliche Worte redete. Der Abfall bringt das hervor. Zuerst der Abfall, dann die Offenbarung des Menschen, der Sünde. Der Abfall bringt das hervor. Der Abfall ist der Nährboden. Es ist die Voraussetzungen, damit der Mensch der Gottlosigkeit das tun kann und sich so aufspielen kann, als ob er Gott sei, über alles sich erhebt und neue Gesetze schaffen kann, neue Richtlinien, neuen Glauben, neuen Christus, neues Evangelium. Und wann begann es? Zur Zeit der Apostel. Das Geheimnis ist schon wirksam, sagt Paulus. Nur offenbart es es nicht. Nach meinem Abscheiden geht's los, sagt er. Der Geist hat es mir deutlich gezeigt. Dann sagt er, der Mensch, der und dass zuerst der Abfall kommt, das muss zuerst sein. Darum sage ich, also in meinem Verständnis, so, ich will euch nicht mit meinem Licht blenden, aber wenn es euch heller macht, dann freut es mich. In meinen Augen hat dieser Abfall schon stattgefunden. Ich muss nicht auf ihn erst warten. Zweitens, und der Mensch, der Gesetzlosigkeit offenbart wird, der Sohn des Verderbens. Liebe Geschwister, ich frage euch jetzt ehrlich und ich bitte euch, dass ihr ehrlich antwortet. Wer sagt, ich kann nicht mehr, der sagt, bitte Willi, hör jetzt auf, mach Schluss, weil es ist ja eine Stunde rum. Und wer sagt, ich darf das noch zu Ende machen, dann mache ich es weiter. Warum sage ich? Ich frage oft, kann ich das noch zu Ende machen? Und die wollen, sagen ja, und die nicht wollen, trauen sich natürlich nicht, sagen nee. Versteht ihr, was ich meine? Nicht so fair. Darf ich das zu Ende machen? Okay. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Ich will das, damit ihr das aufnehmt und damit ich nächstes Mal nicht zu viel wiederholen muss, um euch gedanklich damit ihr folgen könnt. Wisst ihr, der Punkt ist der, das Verständnis ist, es wird oft einen Abfall geben am Ende, so Laodicea-Gemeinde, und dann kommt der sogenannte Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Und er wird oft mit so als Person, als Mensch identifiziert. Warum? Er steht doch Mensch der Gesetzlosigkeit und Sohn des Verderbens. Darf ich euch etwas zeigen? Mit dem, was wir gelernt haben, mit den Puzzleteilen. Wir haben gelernt, der eine ist nicht eine immer exklusiv, sondern der eine sind auch viele. Aber hier redet doch Paulus, dass einer muss doch offenbart werden. Und auf den wartet man ja, viele. Ja? So wartet man, dass er kommt. Viele warten darauf, dass er kommt. Darf ich euch kurz ein Prinzip zeigen? Geht mit mir in Römer 13. Römer 13. Ich mache es kurz. Nur, dass ihr wisst, wo es steht. Römer 13. Habt ihr schon mal davon gehört, dass die Bibel, die staatlichen Mächte, Gottes Dienerin nennt? Habt ihr hoffentlich, gell? Ich lese euch das vor, ab Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe. Darf ich sagen, in Verständnis vieler Endzeit-Spezialisten, wenn das nicht lesen würden, was vorher steht und nachher steht, so ähnlich wie ein Thessalonicher Brief, wenn wir nur das lesen würden, und da ist eine Dienerin und die hat ein Schwert. Wisst ihr, was man dann denken würde? Da ist eine Frau und diese Frau hat ein Schwert und wenn man was Böses macht, also lieber Steuerzahlen, diese Frau. Das heißt, hier wird etwas beschrieben als eine Dienerin, als Einzahl, als eine Frau, die mit einer Funktion dasteht. Und dann aber lehrt Paulus Verse vorher und nachher, sagt, das sind Obrigkeiten. Er redet davon, das sind Mächte, staatliche Mächte. Er redet davon, denn die Regenten sind nicht zu schrecken. Das heißt, diese Dienerin, das sind verschiedene Institutionen, verschiedene Mächte. Diese Dienerin, da gibt es Regenten, da gibt es Verantwortliche, die dann Chefs sind. Versteht ihr, was ich meine? Paulus sagt, die Dienerin, Gottes Dienerin. Da sind wir, ist ja einfach, da denken wir nicht an eine Frau. Wir verstehen, das ist ein System mit Menschen, die immer wieder da wechseln an der Spitze, oder? Könnt ihr mir folgen? So, jetzt geht mit mir in 2. Timotheus Kapitel 3. Und dann fügen wir wieder zwei Puzzle zusammen. 2. Timotheus 3. Ich finde es immer herrlich, wie Bibelstellen in einem neuen Zusammenhang ein neues Licht geben, die man eigentlich so gut kennt. Ihr kennt die Stellen der Inspiration der Schrift. Und dann heißt es Vers 16, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Die Schrift ist eingegeben, jawohl, inspiriert, eingehaucht, ins Leben gerufen. Wie, okay, Pneumatikos, egal. Jetzt, Punkt ist aber, warum? Damit der Mensch Gottes richtig sei. Aha. Wie viele Menschen sollen richtig sein? Einer. Und zwar der eine Mensch Gottes. Ja, wer ist denn dieser Mensch Gottes? Dann überlegen wir, wer kann dieser Mensch Gottes sein? Vielleicht wird er offenbart in der Zukunft, der Mensch Gottes. Für uns ist, wir lesen uns klar, der Mensch Gottes ist nicht einer, sondern bist du und ich auch, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Menschen Gottes sind. Aber wird beschrieben als der Mensch Gottes. Ihr spürt, worauf ich hinaus möchte? Fügen wir diese beiden Puzzleteile zusammen und lesen wieder Thessalonicher. Zweiter. Wenn Paulus sagt, zuerst kommt der Abfall und der Mensch der Gesetzlosigkeit oder, andere Übersetzung, der Mensch der Sünde. Glaubt ihr, Paulus redet von einem Menschen? Der Abfall wird was hervorbringen? So wie das Gotteswort ein Mensch Gottes hervorbringen wird, und das ist nicht einer, das sind Menschen, Kinder Gottes, so wird der Abfall ein Mensch der Sünde hervorbringen. Es ist nicht einer, es sind viele. Das sind Menschen, die unter der Sünde sind, versklavt sind, die Menschen, die gesetzlos sind, das heißt, die ohne Gott sind. Hier ist nicht die Rede, Offenbarung von einem Menschen der Gesetzlosigkeit. Hier ist die Rede, dass der Abfall einen Menschen, darf ich so sagen, er wird einen Menschentypen offenbaren. Und woran, was wird der Abfall offenbaren? Sie werden lieblos sein, Eltern ungehorsam. Ich habe euch das vorgelesen. Ist ein Mensch der Gesetzlosigkeit. Wir warten auf einen, aber es sind viele. Genauso wie wir warten auf einen, die Antichristen sind aber viele. Könnt ihr mir folgen, was ich euch zeigen möchte? Eine Sache und dann lasse ich euch nach Hause, weil dann sind ja, eine Sache. Also, der Abfall wird diesen Typ von Menschen, so will ich es vielleicht euch ausdrücken oder erklären, einen Mensch, der gesetzlos handelt, wird offenbart. Man wird erkennen, ob ein Mensch Gott gehört oder ob ein Mensch dem Teufel gehört. Und der Abfall wird zeigen, denn sie werden von uns gehen, die werden den Glauben verlassen, die werden die Liebe zu Gott verlassen, sie werden die Gerechtigkeit verlassen, sie werden sich anderen Dingen zuwenden, sie werden sich der Gesetzlichkeit zuwenden oder der Zuchtlosigkeit, sie werden durch ihr Verhalten, durch ihr Leben, werden sie offenbaren, dass sie Menschen der Gesetzlosigkeit sind. Menschen der Gesetzlosigkeit. Das wird, und dass sie ein Sohn des Verderbens sind. Das mache ich. Folgendes. Johannesevangelium. Da muss ich rennen. Da werde ich zu schnell. Haben wir nächstes Mal noch eine Bibelstunde vor den Ferien? Dann machen wir es. Wenn wir jetzt noch eine Woche, noch zwei Wochen Pause, dann hätte ich es nicht ausgehalten. Deswegen, ich sage euch, was ich euch mache. Ich werde euch nächste Bibelstunde den Sohn des Verderbens euch offenbaren. Und ich werde euch den ersten Sohn des Verderbens offenbaren, ihn sogar mit Namen nennen und euch zeigen, für was er steht, was da für ein Prinzip ist. Und ich verrate euch schon mal, wer der erste Typus auf den Antichristen ist. Judas. Und ich zeige es euch. Der wird nämlich genau so genannt. Und wenn wir das mal da hinterhergehen und uns mal anschauen, was da passiert, dann werden wir verstehen, was Paulus hier eigentlich meint. Welche Art von Menschen wird der Abfall eigentlich an die so wie Judas dann offenbar wurde, dass er nicht wirklich ein Jünger Jesu war. Und dann wird Jesus ihm am Ende sagen, das ist der Sohn des Verderbens. Mit der gleichen Bezeichnung. Wenn wir dann nicht hinterhergehen und das prüfen und die Schrift mit der Schrift nicht auslegen, dann ist es schwierig. Und manche spekulieren lieber über den sogenannten Antichristen, als dass sie in die Schrift gehen und gucken, was sagt die Schrift eigentlich darüber. Wir werden diesen nachgehen. Wenn ich das jetzt mache, dann ist auch schon 8, genau, wegen mir war es kein Problem. Aber ich will auf ältere Geschwister Acht geben. Ja, meine Aufgabe. Ich will beten. Jesus, wir wollen bei dir bleiben, bei deinem Evangelium bleiben, bei der Liebe zu der Wahrheit unserer Rettung in Jesus Christus. Da wollen wir uns nicht verführen lassen. Und ich danke dir, Herr, dass du die Deinen auch bei diesem Evangelium behältst, Herr, und dass du dafür sorgen wirst, dass die Auserwählten nicht verführt werden. Denn wenn du es nicht erlauben würdest, sie würden verführt werden, Herr. Aus uns heraus ist es unmöglich. Es ist so listig, es ist so raffiniert, es ist so scheinheilig, es ist so heuchlerisch, dass es nicht immer einfach ist, es zu entlarven. Und wie gut es mit der Verheißung, dass, wie Johannes sagt, ihr habt die Salbung in euch und die Wahrheit ist in euch und wir haben die Liebe zu Jesus und der Geist gibt uns den Glauben daran. Ich danke dir dafür und will trotzdem wirklich ernstlich bitten, Herr, dass du uns bewahrst, nah bei deinem Evangelium, dass wir uns nicht so schnell abbringen lassen, egal durch welche Irrlehren, durch Strömungen, Theologien und Meinungen. Wir wollen bei dir bleiben. Möge dein Wort und dein Geist in uns diese Wachsamkeit wecken und diesen Glauben bewahren. In Jesus, in deinem Namen. Amen.